Innovation wird nicht mehr als vorgelagerte Forschung verstanden, sondern als integraler Bestandteil der industriellen Produktion. Und China denkt eben viele dieser Themen nicht als einzelne Innovation, sondern als System, in dem KI, Hardware, Infrastruktur, Regulierung und Industrie ineinandergreifen. Herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und in dieser Folge werfen wir einen Blick auf die 5 wichtigsten technologischen Entwicklungen in China im Jahr 2025. Dabei geht es nicht um einzelne Produkte oder kurzfristige Trends, sondern um strukturelle Verschiebungen, also um Technologien, die inzwischen strategisch verankert sind, die politisch festgelegt sind und die die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Chinas in den kommenden Jahren wesentlich prägen werden. 2025 war in dieser Hinsicht ein besonders aufschlussreiches Jahr, zum einen, weil sich viele Entwicklungen der letzten 10 Jahre konsolidiert haben und zum anderen, weil China mit den Vorbereitungen für den 15. Fünfjahresplan, das heißt den Fünfjahresplan für die Jahre 2026-2030, sehr deutlich signalisiert, welche Technologien künftig als Wachstumstreiber gelten und welche als weitgehend abgeschlossen schon betrachtet werden. Diese Folge ist deshalb auch eine Einordnung dafür, wie China Technologie inzwischen denkt, und zwar weniger als isolierte Innovation, sondern als Teil eines integrierten industriellen Systems. Die 5 Themen dieser Folge sind als erstes KI-Fortschritte und kostengünstige Large Language Models. Das zweite Thema ist Elektromobilität, Robotaxis und autonomes Fahren, gefolgt von EVTOLS, also komplizierte Abkürzung, die für Electric Vertical Takeoff and Landing Aircrafts steht, also für elektrisch angetriebene Senkrechtstarter und Senkrechtlandeflugzeuge. Und in diesem Zusammenhang geht es vor allem um die sogenannte Low-Altitude Economy. Als viertes sprechen wir über Halbleiter, Chip-Technologie und geopolitische Technologiekontrollen und last but not least über den Robotikboom mit humanoiden Systemen. Beginnen wir mit dem Bereich, der 2025 auf der ganzen Welt sehr präsent war, und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Im Jahr 2025 hat sich KI auch in China endgültig von einem Zukunftsversprechen zu einer produktiven Basistechnologie entwickelt. Und dabei fällt vor allem ein Aspekt auf. China verfolgt bei der generativen KI immer mehr einen anderen Schwerpunkt als viele westliche Akteure. Es ist nämlich so, dass während im sogenannten Westen häufig der Wettlauf um immer größere, immer leistungsfähigere Modelle im Vordergrund steht, liegt der Fokus in China deutlich stärker auf Effizienz, auf Kostenreduktion und vor allem auf die breite Anwendbarkeit der Technologie. Ein zentrales Beispiel dafür sind Open-Source-Modelle wie diejenigen von DeepSeek, also Modelle wie DeepSeek R1 oder spätere Versionen, die 2025 ein Leistungsniveau erreichten, das in vielen praktischen Anwendungen mit westlichen Modellen konkurrieren kann. Gleichzeitig sind da aber die Trainings- und Nutzungskosten deutlich geringer. Diese Kostenstruktur ist entscheidend in China, denn das strategische Ziel ist nicht, KI nur in spezialisierten High-End-Anwendungen einzusetzen, sondern sie flächendeckend in Industrie, in Verwaltung, Bildung, Gesundheitswesen und so weiter zu integrieren. Das heißt, dass China diesen Open-Source-Ansatz sehr bewusst verfolgt. Während führende US-Modelle überwiegend proprietär, also herstellergebunden sind, öffnen viele der chinesischen Anbieter ihre Modelle zunehmend für alle, was als Folge 2 Effekte hat. Erstens beschleunigt es die Verbreitung innerhalb Chinas und zweitens stärkt es Chinas Position als global relevanter Akteur im offenen KI-Ökosystem. Und genau hier setzt auch die 2025 veröffentlichte AI-Plus-Strategie der chinesischen Regierung an. Darin wird nämlich eine Art Fahrplan skizziert, wie KI quer durch die Wirtschaft, quer durch die Gesellschaft ausgerollt werden soll. Und diese Strategie markiert einen konzeptionellen Übergang von Internet Plus, das vor allem Vernetzung und Plattformökonomie förderte, hin zu AI Plus, bei dem kognitive Fähigkeiten direkt in Produkte, in Prozesse und in Organisationen integriert werden. 2015 war es, als die chinesische Regierung die Strategie Internet Plus vorgestellt hat, mit der künstlichen Intelligenz als den 11. Unterpunkt in der Auflistung. Und im Wesentlichen bestand Internet Plus darin, Offline-Aktivitäten in die Online-Welt zu überführen, mit Hilfe von Internettechnologien Informationsbarrieren abzubauen und Menschen mit Dienstleistungen und Waren zu verbinden, mit einer Effizienz, die es damals so vorher noch nicht gegeben hatte. Nun ist jetzt in der AI-Plus-Strategie die KI kein Unterpunkt mehr, sondern das zentrale Thema. Und Ziel ist es, bis 2027 eine umfassende und tiefgreifende Integration von künstlicher Intelligenz in 6 Schlüsselbereichen zu erreichen. Intelligente Endgeräte der neuen Generation und KI-Agenten sollen bis 2027 eine Nutzungsrate von über 70% erreichen. Bis 2030 soll die Durchdringung dieser intelligenten Endgeräte und der KI-Agenten 90% überschreiten. Und die intelligente Wirtschaft soll bis dahin zu einem zentralen Wachstumstreiber der chinesischen Wirtschaft werden. Der Plan oder das Ziel ist, dass bis 2035 sich China vollständig in eine Phase der intelligenten Wirtschaft und intelligenten Gesellschaft befinden soll. Dabei geht es also nicht mehr nur um die Wirtschaft, sondern wirklich um die Transformation der Gesellschaft selbst. In den kommenden Jahren ist es also sehr gut möglich, dass sich zwei unterschiedliche KI-Ökosysteme herausbilden werden. Ein US-geprägtes auf der einen Seite, das auf technologische Spitzenleistung setzt, zum Beispiel mit den leistungsfähigsten Chips, mit der maximalen Rechenkapazität, mit den fortschrittlichsten Modellen. Und auf der anderen Seite ein chinesisches, das den Schwerpunkt auf breite gesellschaftliche Integration und vor allem auf praktische Anwendungen legt. Konkret bedeutet die AI-Plus-Strategie nämlich, dass KI systematisch in Forschung und Entwicklung integriert werden soll, zum Beispiel durch KI-gestützte Labore und Simulationsumgebungen. In der Industrie wird KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt, von Design über Fertigung bis zur Wartung. Im Konsumbereich entstehen KI-Assistenten, Agenten, neue Endgeräte, die dauerhaft im Alltag präsent sein sollen. Und öffentliche Dienstleistungen wie Bildung, Medizin und Stadtverwaltung werden schrittweise automatisiert und personalisiert. Ja, was heißt das für die nächsten Jahre? Erstens, KI wird in Produkte integriert. Ein Beispiel, was wir jetzt schon sehen können, ist Alibaba, das eine LLM-Modellreihe namens Chen, auf Chinesisch Tongyi Qianwen, als Consumer App, als Plattform entwickelt, also als Einstiegspunkt in den KI-Alltag. Und das Ziel von Alibaba ist nicht eine Art Demo-Version anzubieten, sondern ein Always-on-Assistent, der auf Handy, auf PC, im Auto, im Wearable, was die Leute tragen, auftauchen soll. Das heißt, eine Art KI als neues Betriebssystem im Alltag. Zweitens sieht man, dass KI in die physische Wirtschaft nach und nach integriert wird. China optimiert in Richtung Adoption in der realen Welt, also in der Logistik, im Zusammenhang mit Smart Cities, mit der Industrie, mit der Robotik. Und während wir im sogenannten Westen viele KI-Erfolge vor allem als Software-Features im Consumer-Bereich sehen können, ist in China KI immer mehr ein Produktionsfaktor. Gleichzeitig zeigen viele Entwicklungen, dass chinesische KI-Innovation mittlerweile international wettbewerbsfähig ist. So zum Beispiel Manus, ein chinesisch gegründetes AI-Agent-Startup, das vor kurzem von Meta gekauft wurde. Natürlich, wenn dieser Deal jetzt nicht doch noch durch den chinesischen Staat verhindert wird. Der untersucht nämlich aktuell, ob im Rahmen der Übernahme Exportkontrollen oder Regeln zum Technologietransfer verletzt wurden. Aber Fakt ist, dass Meta auf jeden Fall ein chinesisch gegründetes AI-Agent-Unternehmen aufkaufen möchte. Wenn wir das als Fazit für 2025 zusammenfassen, können wir sagen, dass China aktuell Modelle entwickelt, die sozusagen gut genug sind und oft Open Source sind, und dass China gleichzeitig über einen riesigen Binnenmarkt, über ein Industrieökosystem verfügt, in den KI sofort in Anwendungen übersetzt werden kann. Und genau hier dockt auch der neue 5-Jahres-Plan an, der jetzt im Vorfeld der Erscheinung viel diskutiert wird. KI ist nicht mehr ein einzelner Industriesektor, sondern KI wird als Grundlage neuer Produktivität verstanden. Innovation wird tief mit der Industrie integriert, das ist so die Leitidee. Und so ist KI nicht das Endprodukt, sondern die Basis, auf der autonome Systeme, Robotik, Mobilität, Energie und Fertigung effizienter werden sollen. Der zweite große Themenkomplex betrifft die Mobilität, allerdings auch in einer Form, die sich deutlich von der europäischen Debatte unterscheidet. Im Jahr 2025 galt Elektromobilität in China nämlich als weitgehend etablierte Technologie. Mehr als die Hälfte aller neu verkauften Fahrzeuge waren elektrisch oder Plug-in-Hybride. Rund 15 Millionen New Energy Vehicles, wie Autos mit alternativen nicht fossilen Antrieben in China genannt werden, wurden allein im Jahr 2025 verkauft. Und diese Reife zeigt sich auch politisch. Und zwar in den Empfehlungen zum neuen Fünfjahresplan wird Elektromobilität nicht mehr als strategisch aufstrebende Industrie priorisiert, sondern stattdessen zieht sich der Staat schrittweise aus der direkten Förderung zurück. Natürlich mit der Folge eines sehr intensiven Preis- und Konsolidierungswettbewerbs, der viele Hersteller jetzt unter Druck setzt. Der strategische Fokus verschiebt sich also auf die nächste Stufe der Mobilität, und zwar auf das autonome Fahren. Und da haben wir 2025 auch einen wichtigen Meilenstein in China gesehen, und zwar die offizielle Zulassung erster Level-3-Fahrzeuge für den Straßenverkehr in klar definierten Einsatzgebieten. China hat Ende 2025 also die ersten Zulassungen für zwei Modelle öffentlich gemacht, und zwar für Modelle von Chang'an und von der Beijing Automotive Group. Und weshalb ist L3 so entscheidend? Weil es ein regulatorischer Sprung ist. Das Auto kann jetzt in bestimmten Szenarien selbst fahren und der Fahrer muss nicht permanent jede Sekunde überwachen, zumindest innerhalb dieser klar definierten Zonen, die festgelegt wurden. Das heißt, diese Genehmigungen, die markieren einen regulatorischen Durchbruch, da sie zum ersten Mal teilautonomes Fahren ohne ständige Fahrerüberwachung erlauben. Parallel dazu haben sich in China Robotaxi-Dienste weiter etabliert. Anbieter wie Baidu Apollo Go operieren in zahlreichen Städten und erreichen inzwischen Millionen von Fahrten ohne Fahrer pro Quartal. Besonders relevant ist dabei nicht die Technologie an sich, sondern der Übergang in den kommerziellen Betrieb, also Kostenstrukturen, Flottenmanagement, Genehmigungsverfahren, die drücken jetzt mehr und mehr in den Vordergrund. Baidu Apollo Go ist in dem Fall das plakativste Beispiel. 2025 hat Baidu nämlich kommuniziert, dass Apollo Go in einem Quartal über 3 Millionen vollständig fahrlose Fahrten geliefert hat, mit einem starken Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Und Baidu spricht sogar davon, dass einzelne Märkte bzw. einzelne Städte wie zum Beispiel Wuhan langsam Richtung Profitabilität gehen. Das war bis jetzt so die größte Hürde, dass diese Kommerzialisierung überhaupt profitabel abläuft. Das ist wichtig, weil Robotaxi-Diskussionen ja im sogenannten Westen oft noch in dieser Demo-Phase hängen. In China ist es 2025 aber zunehmend ein Operations- und Skalierungsthema geworden, also was ich vorhin erwähnt hatte, Flottenmanagement, die Sicherheit steht jetzt immer mehr im Vordergrund, die Kosten pro Kilometer, aber eben auch vor allem Genehmigungen und die ganzen Themenkarten und Infrastruktur. Hinzu kommen autonome Lieferfahrzeuge, die in vielen Städten in China schon routinemäßig eingesetzt werden. Diese Anwendungen sind technisch weniger komplex als die vollautonomen PKWs, deshalb lassen sie sich auch schneller skalieren und sie liefern auch früher belastbare wirtschaftliche Ergebnisse. Wenn also die New Energy Vehicles als etabliert gelten, dann wird Mobilität jetzt als nächstes über Intelligenz definiert, also smarte Fahrzeuge, autonome Systeme, bessere Netze. 6G wird da als Zukunftsthema im Kontext der neuen Wachstumsfelder oft genannt und natürlich insgesamt die Verzahnung mit KI und Robotik. Das heißt, das Auto wird in China 2026 noch stärker zum Smartphone on Wheels, zum Computing Device on Wheels. Und das Rennen geht weniger darum, wer die beste Batterie zum Beispiel baut, sondern wer das beste Software-KI-Datenökosystem hat. Auch im Kontext des Fünfjahresplans wird deutlich, Mobilität wird künftig weniger über Antriebstechnologien definiert, sondern über Intelligenz, Software und Datenintegration. Und so werden Fahrzeuge vor allem in China noch mehr zu vernetzten lernenden Systemen und damit zu einem weiteren Anwendungsfeld für KI und für die industrielle Digitalisierung. Ein vergleichsweise neues, aber strategisch bedeutsames Thema ist die sogenannte Low-Altitude Economy. Darunter versteht China die wirtschaftliche Nutzung des unteren Luftraums, also von Logistikdrohnen über Landwirtschaftsdrohnen bis hin zu elektrischen Flugtaxis. Und das ist nicht nur ein Hype. China hat das Thema politisch sehr hochgehängt. Es taucht als neuer Wachstumsmotor in offiziellen Kontexten auf. Und es gibt mittlerweile sogar eine eigene Einheit innerhalb der National Development and Reform Commission, die sich mit der Entwicklung der Low-Altitude Economy beschäftigt. Das zeigt, mit der Einrichtung spezialisierter Verwaltungsstrukturen und klarer regulatorischer Zuständigkeiten schafft China nach und nach die Voraussetzung für eine systematische Industrialisierung des Sektors. Unternehmen wie EHang haben schon zentrale Zertifizierungen für bemannte Systeme erhalten. Und das ist insofern bemerkenswert, als die Luftfahrt traditionell sehr stark reguliert ist und Entwicklungszyklen sehr lang sind. Aber China beschleunigt diese Prozesse jetzt gezielt, um frühzeitig kommerzielle Anwendungen möglich zu machen. Parallel dazu investieren auch Hersteller wie XPeng zum Beispiel in Produktionsinfrastruktur für fliegende Fahrzeuge. Und da liegt eben die Bedeutung, die strategische Bedeutung der Low-Altitude Economy in der Vernetzung bestehender Technologien. Also zum Beispiel KI-basierte Navigation, hochzuverlässige Netze, urbane Infrastruktur und industrielle Fertigung werden zu neuen Mobilitätssystemen miteinander kombiniert. Im neuen Fünfjahresplan wird dieser Bereich also als potenzieller Wachstumstreiber genannt, insbesondere für urbane Logistik, Spezialtransporte und perspektivisch auch für Personentransporte in Metropolregionen. Natürlich ist das alles noch nicht Realität und ja, es handelt sich auch in China noch um viele Pilotprojekte, aber es sind auf jeden Fall erste kommerzielle Szenarien in Sicht und das Thema wird sehr von der chinesischen Regierung gepusht. Ja, China will also für all diese Themen KI skalieren und KI heißt GPUs, Rechenzentren, Netzwerke, Energie. Gleichzeitig bleibt aber der Zugang zu Spitzentechnologien geopolitisch umkämpft. Und so kommen wir zu unserem vierten Thema für heute, Halbleiter, Chiptechnologien und die technologische Souveränität. Kaum ein Thema ist so eng mit geopolitischen Fragen verknüpft wie die Halbleitertechnologie. Auch 2025 blieb sie ein zentraler Engpass und gleichzeitig ein strategischer Hebel. Chinas Ziel ist klar formuliert. Sie wollen die technologische Eigenständigkeit erreichen, insbesondere bei Rechenleistungen für KI-Anwendungen. Und der eingeschränkte Zugang zu Hochleistungs-GPUs aus den USA verstärkt diesen Druck, eigene Chip-Ökosysteme aufzubauen. Dabei verfolgt China mehrere Ansätze gleichzeitig. Zum einen den Ausbau heimischer Chip-Designs und Fertigungskapazitäten, den massiven Ausbau nationaler Rechenzentren und intelligenter Netzinfrastruktur und aber auch die Förderung alternativen Rechenarchitekturen, zum Beispiel im Bereich optisches Computing. Da versucht China also nicht nur Unternehmen wie zum Beispiel Nvidia zu ersetzen, sondern auch durch Leapfrogging, also durch das Überspringen von Entwicklungsstufen, langfristig Engpässe zu umgehen. 2025 beziehungsweise jetzt Anfang 2026 sieht man das an einer konkreten Story und zwar Nvidia H200. Die USA haben unter Präsident Trump signalisiert, dass H200-Exporte an bestimmte zugelassene Kunden in China unter Auflagen möglich sein sollen. Sie lassen also ausgewählte Exporte zu, aber nur kontrolliert, selektiv und vor allem auch reversibel. Fast zeitgleich tauchen Meldungen auf, dass chinesische Stellen bei der Einfuhr sehr restriktiv reagieren bzw. die praktische Umsetzung blockieren könnten, weil selbst sozusagen erlaubte US-Technologie für sie ein Risiko darstellt, da sie ja jederzeit auch zurückgerufen werden können, die Exportbestimmungen. Das zeigt perfekt dieses neue Muster. Tech ist nicht mehr nur Markt, sondern Verhandlung, Kontrolle und vor allem Risikomanagement, das trifft natürlich nicht nur auf China zu, aber in dem Fall hat es sehr viel mit dem Thema Halbleiter-Souveränität zu tun. Das ist auch ein Kernpunkt in den Empfehlungen für den 15. Fünfjahresplan unter dem Thema Scientific and Technological Self-Reliance. Und das ist eben nicht nur ein politischer Slogan, sondern ein ganzes Investitionsprogramm. denn natürlich bedeuten mehr lokale Chip-Designs auch mehr heimische Ökosysteme und mehr Alternativen. In den Empfehlungen für den neuen Fünfjahresplan werden Chips, Netze und Rechenzentren also als Grundlagen der modernen Industrie verstanden. Ohne diese Infrastruktur lassen sich weder KI-Modelle skalieren, noch neue industrielle Anwendungen wirtschaftlich betreiben. Und es scheint derzeit so zu sein, dass China bereit ist, kurzfristig einige Performance-Nachteile zu akzeptieren, wenn sie dafür langfristige Souveränität gewinnen. Das heißt, langsameres Training, mehr Energieverbrauch, mehr Ingenieursaufwand, aber dafür weniger strategische Abhängigkeit, indem sie mehr und mehr heimische Chips nutzen. Das fünfte und letzte Thema dieser Folge ist die Robotik, insbesondere der Übergang von klassischer Automatisierung hin zu humanoiden, KI-gestützten Systemen. China ist bereits seit Jahren der weltweit größte Markt für Industrie- und Service-Robotik, aber 2025 wurde nochmal klar, wie massiv der Abstand ist, denn laut der International Federation of Robotics entfiel über die Hälfte der neuen Industrieroboterinstallationen auf China und der operative Bestand lag bei über 2 Millionen Robotern in chinesischen Fabriken. Das bedeutet, Robotik ist kein Spezialprojekt mehr, sondern schon ein Standardtool für Produktivität. 2025 wurde allerdings auch deutlich, dass sich der Fokus jetzt verschiebt, und zwar von reiner Mechanik hin zu Embodied Intelligence, also KI, die sozusagen einen Körper bekommt. Da sind es vor allem Hersteller wie Unitree oder Ubitech, die die Kommerzialisierung der humanoiden Roboter stark vorantreiben. Und auch chinesische Automobilhersteller, beispielsweise BYD, XPeng, Xiaomi, die investieren inzwischen massiv in Embodied AI, insbesondere in humanoide Roboter für den Einsatz in der Produktion. Entscheidend ist dabei aber weniger die Perfektion dieser einzelnen Fähigkeiten als die Kostenstruktur. Humanoide Roboter werden nach und nach bezahlbar und die sinkenden Preise machen es erstmals realistisch, dass diese humanoiden Systeme in Pilotprojekten, Leasingmodellen oder auch in Teilprozessen eingesetzt werden. Wir hatten schon im Rahmen des letzten Frühlingsfest-Galas, also der meistgesehenen Fernsehsendung des Landes rund um das chinesische Neujahrsfest, einen ersten Vorgeschmack auf die humanoiden Roboter erhalten. Da war es nämlich so, dass Unitree Robotics 16 humanoide Roboter lieferten, die auf der Bühne einen chinesischen Volkstanz aufführten in einer sehr präzisen Choreografie. Das wirkte für viele internationale Zuschauer, die die Performance dann auf YouTube gesehen haben, vielleicht wie eine gut inszenierte Show oder ein vorprogrammiertes Gimmick. In China ging dieser Auftritt aber wirklich viral, nicht nur als Unterhaltung, sondern vor allem als starkes Symbol des technologischen Fortschritts des Landes. Die Botschaft war für die Leute klar, Robotik und KI sind kein Zukunftsversprechen mehr, sondern Teil der nationalen Erzählung von Innovationsführerschaft. Und genau deshalb wurde die Performance auch als Signal verstanden, dass China in zentralen Zukunftstechnologien zunehmend zu den USA aufschließt oder sie sogar überholt. Ja, und diese Kommerzialisierung von humanoiden Robotern haben wir 2025 auch in der Distribution gesehen. JD.com und Unitree gingen im letzten Jahr nämlich sehr stark in Richtung Offline-Experience und haben in Beijing ihren ersten gemeinsamen Store eröffnet. Die Idee dahinter ist, Roboter nicht nur online zu präsentieren, sondern bewusst auf physische Erlebnisse zu setzen. Man kann die Roboter vor Ort sehen, anfassen, testen und vor allem auch direkt bestellen. Und das ist ein sehr klarer Strategiewechsel, denn vor allem bei komplexen Technologien wie den Humanoiden oder den vierbeinigen Robotern senkt diese Hands-on-Erfahrung die Hemmschwelle enorm, wenn die Leute das alles eben live selbst erleben können. Der Store von JD.com und Unitree deckt dabei die komplette Kette ab, also von der Live-Demonstration über den Kauf bis hin zur Lieferung, Einrichtung und dann auch After-Sales-Service. Gezeigt werden in diesem Laden vor allem der Go-To-Roboterhund und der humanoide G1, die nicht nur Kunststücke vorführen, sondern in realistischen Szenarien wie Haushalt, Pflege oder Bildung erprobt werden können. Und ein weiteres recht aktuelles Beispiel zeigt, wie weit China im Bereich humanoider Robotik inzwischen schon ist. Und zwar der chinesische E-Auto-Hersteller XPeng hat auf seinem AI Day in Guangzhou einen humanoiden Roboter vorgestellt, der so realistisch auf die Leute wirkte, dass viele Zuschauer überzeugt waren, es würde ein Mensch in einem Anzug dahinter stecken, weil der Roboter mit dem Namen Iron sich mit so einer natürlichen Balance und Präzision bewegt hat, dass selbst erfahrene Beobachter skeptisch waren, ob das wirklich ein humanoider Roboter ist und nicht einfach nur ein Mensch, der da über die Bühne läuft. Und ja, um diese Zweifel dann auszuräumen, ließ der Gründer von XPeng, der He Xiaopeng, live auf der Bühne die Haut, die synthetische Haut am Bein des Roboters aufschneiden, um die Kabel, die Motoren, die Gelenke freizulegen, eben als Beweis dafür, dass Iron tatsächlich eine Maschine und kein Mensch ist. Ja, parallel zu diesen Entwicklungen investiert China stark in Trainings- und Dateninfrastruktur. Es gibt spezialisierte Robotiktrainingszentren, die standardisierte Bewegungs- und Interaktionsdaten erzeugen, die für das Lernen der humanoiden Systeme entscheidend sind. Und da haben wir 2025 in China die sogenannten Robot Bootcamps gesehen. Das sind große Trainingsbasen, in denen Roboter standardisierte Szenarien durchspielen, zum Beispiel für Fabriken, für Retail, für Pflege, für Haushalt. Und das ist im Grunde das, was China bei Manufacturing oft macht. Nicht nur ein Produkt bauen, sondern vor allem die ganze Skalierungsmaschine dahinter. Ja, und dann kommt noch das Softpower-Element hinzu, Shows und Wettbewerbe mit humanoiden Robotern. In China war es jetzt so, dass bei den ersten World Humanoid Robot Games in Beijing im August 2025 insgesamt in 26 Disziplinen von Leichtathletik über Fußball bis hin zu Tanz und Kampfsport hunderte humanoide Roboter aus 16 Ländern gegeneinander angetreten sind. Darunter auch Teams aus den USA, Deutschland, Japan und natürlich besonders viele aus China. Und Ziel der Veranstaltung war ein realistischer Härtetest sozusagen. Und zwar sollten Bewegungskoordination, Balance, Steuerung und Robustheit unter Wettbewerbsbedingungen erprobt werden, mit Blick auf spätere Einsätze in Fabriken, Kliniken, Hotels oder eben in privaten Haushalten. Ja, schon die Eröffnungszeremonie machte deutlich, wie eng in China Technologie und Kultur gedacht werden. Roboter tanzten Hip-Hop, sie zeigten Martial Arts Moves, sie spielten Instrumente und eine an die Terrakotta-Kriege angelehnte Gruppe trommelte in perfekter Synchronisation. Gleichzeitig wurde aber auch sichtbar, wie unausgereift vieles noch ist. Roboter stürzten bei Rennen oder Fußballspielen, Abläufe stockten, es war oft menschliche Hilfe nötig. Und genau das macht diese Wettbewerbe so relevant, denn trotz aller Rückschläge wurden auch deutliche Fortschritte sichtbar. Und das passt eben zu einem größeren Kontext, und zwar, dass die chinesische Regierung einen klaren nationalen Plan verfolgt, bis 2027 eine Weltklasse-Industrie für humanoide Roboter aufzubauen. Solche Wettkämpfe sind damit also nicht nur Spielerei, sondern ein öffentliches Testlabor für eine Technologie, die strategisch ganz oben auf der Agenda steht für die kommenden Jahre. So, das waren die 5 großen Tech-Entwicklungen in China 2025. Und zusammenfassend lässt sich sagen, das letzte Jahr hat gezeigt, dass Chinas technologische Entwicklung zunehmend systemisch gedacht wird. Also KI, Mobilität, Robotik, Chips, Infrastruktur, sie greifen alle ineinander über und werden politisch wie industriell koordiniert vorangetrieben. KI wird effizient, offen und skaliert in die Realwirtschaft. E-Mobilität wird zur Normalität und das Rennen geht hin zur Autonomie und zur Profitabilität der Robotaxis. Die Low-Altitude-Economy wird industrialisiert und rückt Richtung Zertifizierung und Fertigung. Und Chips und Netze bleiben strategisch. Rechenleistung ist also der Flaschenhals, aber auch die Währung in diesem ganzen Kontext. Und Robotik wird zur zweiten Säule der Produktivität, während humanoide Systeme aus der Demo-Ecke rauskommen. Der neue 5-Jahres-Plan wird in diesem Jahr diese Ausrichtung noch verstärken. Innovation wird nicht mehr als vorgelagerte Forschung verstanden, sondern als integraler Bestandteil der industriellen Produktion. Und China denkt eben viele dieser Themen nicht als einzelne Innovation, sondern als System, in dem KI, Hardware, Infrastruktur, Regulierung und Industrie ineinandergreifen. Für internationale Unternehmen bedeutet das, dass China nicht nur als Absatzmarkt oder als Wettbewerber betrachtet werden sollte, sondern vor allem als Referenzraum für industrielle Skalierung der neuen Technologien. Ich freue mich über euer Feedback und eure Meinung zu dieser Einordnung, zu diesem Tech-Jahresrückblick 2025 und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine kurze Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch langfristig bestehen kann. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte, wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!